Vielen Dank für alles, was wir hören durften, gesungen haben. Da steckt schon so viel Kraft drin, so viel Trost und Ermutigung, gerade dann, wenn wir mitten in der Krise sind. Mit Gott in der Krise, so habe ich diese Predigt überschrieben. Ich lese uns die bekannten Verse aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, von Vers 23 bis 34. Paulus und Silas wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus, und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Uns allen eine, denke ich, bekannte Geschichte, aber immer wieder neu, staunig über das, was hier steht und was die beiden erleben. Wir halten fest, mit Gottes Wegen oder auf Gottes Wegen ist es so, dass wir sagen müssen, manchmal total unverständlich, manchmal total schmerzlich. Da tut man, was Gott will, und ich glaube, Gott hatte seine Freude an allen beiden, an dem Paulus und an dem Silas, und dann erleiden sie ein Desaster. Also sie leben im Willen Gottes und erleiden Unrecht, erleiden körperliche und seelisches Leid, so wie wir das auch von Nuri gehört haben. Und manchmal bricht in solchen Situationen auch in uns die Frage auf: Und Gott, womit habe ich das denn jetzt verdient? Warum? Diese Frage ist natürlich menschlich, verständlich und ich denke, ist normal, wenn sie da ist. Und doch ist eine gewisse Vorsicht zu gebieten, wenn diese Frage kommt. Denn mit dieser Frage kommt Selbstmitleid. Kurzfristig hilft Selbstmitleid, aber langfristig hilft uns Selbstmitleid nie, sondern bringt uns immer in eine Sackgasse. Warum? Mir fiel ein, dass Paulus im Epheserbrief geschrieben hat, vielleicht ist das eine kleine Erklärung für manche Geschehnisse, die wir einfach nicht verstehen. Epheser 6, Vers 12 und 13: Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes, denn nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Ich glaube, dass Paulus selbst durch diese seine Worte, die Gott ihm ja mal vorher geschenkt hat, getröstet wurde. Mich beeindruckt das, wie Paulus selbst das lebte, was er glaubte. Wir wissen jetzt nicht, wie es ihm und dem Silas in diesen ersten Stunden in diesem finsteren Loch ging. Wir wissen halt nur, dass sie kaltgestellt worden sind, dass sie regungslos gemacht worden sind, denn selbst ihre Füße schloss man ja noch in diesen Holzblock. Und wir wissen den Grund. Da gab es eine Sklavin mit einem Wahrsagegeist, die hat ihnen jeden Tag hinterhergeschrien: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Sie sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Eigentlich eine tolle Werbung, aber der Punkt ist, von welcher Seite? Damit wollte Paulus nichts zu tun haben. Und so befahl er im Namen von Jesus Christus, befahl er diesem Dämonen: Fahr aus sie aus. Und genau das passierte. Und plötzlich war kein Gewinn mehr mit ihr zu machen. Und die Leute, ja, denen diese Frau gehörte, sie war Sklavin, sie packte die Wut. Sie starteten einen Rachefeldzug, missbrauchten das römische Recht und klagten die beiden wegen Aufruhr an. Und dann passierte, was ich vorgelesen hatte. Und dann, mitten in der Nacht, passiert wieder was, etwas Unglaubliches. Und alles fing tatsächlich mit dem Gebet an, das uns Christina heute schon wieder so lieb gemacht hat. Sie suchen Gottes Gegenwart. Und wieder, finde ich, beherzigt Paulus etwas, was er mit eigenen Worten den Ephesern anbefohlen hat. Epheser 6, 18: Betet immer und in jeder Situation. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Also, ich finde es einfach gut und großartig, hier auch zu sehen und zu lesen, wie Paulus das Wort Gottes in ihm lebt. Er ergreift die Waffe des Gebetes, um die Brandpfeile des Teufels auszulöschen. In hilfloser Lage lässt er sich jetzt leiten, nicht nur von seinen eigenen Gefühlen, sondern vor allem von Gott. Gerade wenn du schwach bist, hat der Herr ihm gesagt, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Bemerkenswert, wie die beiden hier im Gefängnis genau das jetzt hier erleben. Das ist nicht selbstverständlich. Oft ist es ja so, denn wenn wir etwas erleben, was uns überhaupt nicht gefällt, dass wir in Ruhe gelassen werden wollen. Kennt ihr das? Also, ich greife mal was ganz Banales auf. Wir hatten einen sehr schönen Abend, Spieleabend, Freunde eingeladen. Es war lustig, es war fröhlich, nur nicht für mich. Denn ich hatte verloren dauernd. Und ich war richtig missmutig und grantig und wie das halt so geht, wenn man sich leidenschaftlich in ein Spiel vertieft. Und meine Frau wollte mich trösten und ich wollte das nicht. Geh, ich will nicht, dass du mich anfasst. Sie meinte es gut, aber ihr wisst, mir ist das zum Bild geworden. Es gibt Situationen, ja, da wollen wir nicht, dass der andere uns nahe kommt. Lass mich. Ich habe gedacht, Mann, wenn mich schon so eine harmlose Situation aus der Fassung bringt, wie ist denn das dann im wahren Leben? Vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die gerade genau das Gefühl erleben, was jetzt hier Silas und Paulus erleben. Die fühlen sich wie im Dunkel. Da ist Frust, da geht nichts vor, nichts zurück, da sitzt man fest, da versteht man Gottes Wegführung nicht, da fühlt man sich wie kaltgestellt. Also mir ging das auch so, als ich von dem Tod von Georg gehört habe, wo ich dachte, was? Was ist jetzt so schnell? Wir haben doch am Mittwoch im Gebetskreis für ihn gebetet und das ging mir die ganze Woche nach. Unser Enkelkind war da und ich dachte, Mensch, Georg, das erlebst du jetzt nicht. Klar, dem geht's gut, der ist beim Herrn Jesus. Sehr bewegt mich das, wie es jetzt seinen Söhnen damit geht. Die sind bestimmt noch keine 30, ich weiß es nicht genau. Lasst uns beten für ihn. Es gibt also Lebenssituationen, da verstehen wir Gott nicht. Vielleicht ist es auch eine Krankheit, die jemand zu schaffen macht oder eine innere, tiefe Verletzung, die immer wieder aufplopft und die nicht heil wird. Vielleicht platzt eine Hoffnung, vielleicht ein stiller Traum. Wir fühlen uns manchmal auch wie im Gefängnis und können nicht verstehen. Und dann ist der Frust da, die Fragen, die Enttäuschung, das Selbstmitleid. Wie gesagt, und dann möchte man sich eigentlich nicht berühren lassen. Dabei ist doch gerade unsere Schwachheit, gerade unser Frust, die Berührungsfläche, wo Gott uns am nahesten kommen will. Wir haben das eindrücklich in deinem Beispiel gehört von dieser Frau aus dem Iran. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach, so heißt die Tageslosung. Der entscheidende Punkt ist, lasse ich das zu oder weise ich das von mir? Mich hat echt hier beeindruckt, wie Paulus und Silas die Nähe Gottes suchen. Vielleicht haben sie auch eine gewisse Zeit gebraucht, kann durchaus sein, wir wissen es nicht genau. Aber die Frage ist nochmal, lassen wir das zu? Ich habe ein Buch gelesen, das ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe, Gebet als Begegnung von Anselm Grün. Und da sagt er, das Gebet befreit uns nur dann, wenn ich Gott auch in meine Abgründe schauen lasse. Und genau das passiert ja dann in den Psalmgebeten. Ihr wisst, was da gebetet wird. Und manchmal denkt man, hoppla, was soll das denn jetzt? Aber da lassen Leute, Menschen Gott in ihre Abgründe schauen, in das Verdrängte, vom Leben Ausgeschlossene. Anselm Grün sagt in diesem Buch, ich darf Gott alle Stimmungen und Gefühle zeigen, die ich mir selbst nicht erklären kann. Ich darf bloßlegen, was ich verdrängt habe, vielleicht gar nicht wahrhaben wollte, weil es meine Ehre ankratzt, das Idealbild zerbricht, das ich unbewusst von mir habe. Aber ich soll vor Gott, so Anselm Grün, alles ans Licht kommen lassen, ohne es zu rechtfertigen, ohne zu entschuldigen, ohne es überhaupt zu bewerten. Wenn ich Gott alles hinhalte, wird das Gebet mich befreien. Darfst du das? Erlaubst du dir das? Grantig vor Gott zu sein und vor Gott Dinge auszusprechen, die dir ganz schwer fallen? Also ich merke, dass ich fromm erzogen worden bin und ganz oft Schwierigkeiten damit hatte, ganz ehrlich zu sein. Das darf doch gar nicht sein. Jawohl, es darf sein. Und ich habe es gelernt und ich lerne es, zu sein, wie ich auch bin. Es gibt nicht nur eine schöne Seite in mir, es gibt auch was Finsteres in mir, etwas Dunkles, etwas, was ich nicht zu packen kriege. Und genau das darf sein. Und das ist genau das, wo da hat mich Anselm Grün herausgefordert. Ich zitiere nochmal. Ich brauche vor nichts in mir Angst zu haben. Es darf alles sein. Aber, und jetzt kommt sein Aber, es muss in die Beziehung zu Gott gebracht werden. Und jetzt begründet er das auch. Was ich von der Begegnung mit Gott ausschließe, das wird mir an meiner Lebendigkeit fehlen. Das wird auch von meinem Leben ausgeschlossen. Es wird mich nur hinterrücks überfallen und mir schaden, anstatt meine Beziehung zu Gott zu intensivieren. Letzter Satz von ihm, das Gebet muss nicht fromm sein, sondern ehrlich. Ich wünsche uns, dass wir so beten können. Gott will, dass wir in jeder Situation alles in die Beziehung mit ihm bringen. Deshalb schreibt, glaube ich, auch Jakobus, leidet jemand unter euch, der bete. Und ich glaube, genau das tun auch Silas und Paulus. Wir wissen also nicht, was sie beten, aber ich glaube, dass sie nichts von dem, was sie erlebt haben, ausklammern. Ich glaube, dass sie ihr Herz ausschütten. Und während sie das tun, während sie so ehrlich beten, und beten ist ja immer, wenn es wirklich echt ist, ehrlich, da geschieht plötzlich etwas, da schütteln wir uns, etwas Außergewöhnliches. Über dem Beten fangen die zu singen an. Und nicht nur irgendwas, sondern Lobsingerlieder. Und nicht nur leise, nein, sie singen laut. Die übrigen Gefangenen hören sie. Wahnsinn. Erklären kann ich das nicht, aber staunen kann ich, wie der Geist Gottes sie hier leitet und sie sich leiten lassen. Eigentlich paradox, irre, das gibt's doch gar nicht. Sowas hat das Hochsicherheitsgefängnis in Philippi bestimmt noch nie gehört. Viele Flüche, aber Lobgesänge in der Nacht. Das war eine heilige Stunde, in der der Heilige Geist gewirkt hat. Gott hat durch die Jahrhunderte immer wieder mal anderen Menschen solche Lobgesänge in der Nacht geschenkt. Zum Beispiel Hedwig von Redern. Die singt 1901 in der baltischen Verfolgung ein Lied, das wir vielleicht alle kennen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Es war das Lieblingslied meiner Mutter. Das macht die Seele still und friedevoll. ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Oder ich denke an das andere Lobgesang, den anderen Lobgesang in der Zelle 92 in Berlin-Tegel. Dietrich Bonhoeffer hat es uns hinterlassen und wir kennen es. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns. Ein Lobgesang mitten in der Nacht, der uns alle sicherlich schon mal bewegt hat. Dietrich Bonhoeffer hatte von Gott so einen festen Glauben geschenkt bekommen. Er hat auch ein Glaubensbekenntnis aufgeschrieben, das steht vorne drin in meiner Bibel handschriftlich, weil es mir so viel bedeutet. Ich glaube, schreibt er, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben kann und will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Wow. Das hat Bonhoeffer erlebt und das hat er geglaubt und Paulus und Silas genauso. Und so erfahren sie Gottes überraschende Antwort, Gottes unglaubliche Gegenwart. Nein, es geht nicht immer so, aber hier ging es so. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis. Bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Gott greift ein in einer unglaublich gewaltigen, übernatürlichen Weise, sodass alles ins Wanken gerät. Und wie von Zauberhänden sich, ja, nicht nur die Gefängnistüren, sondern auch die Ketten lösten. Das Epizentrum dieses Erdbebens aber, das finde ich sehr berührend, das liegt noch woanders. Das war das Herz des Gefängnisdirektors. Als der entsetzt sieht, was los ist, will er ja sich ins Schwert stürzen. Er war verantwortlich mit seinem Leben für alle Gefangene. Und plötzlich hört er aus der Zelle, wie Paulus ihm zuruft, töte dich nicht, wir sind alle hier. Also ich habe mich gefragt, woher wusste Paulus das? Das war doch dunkel, finster und der war doch vielleicht ganz woanders. Ich habe keine Ahnung, ich kann euch das nicht erklären, wie Paulus das wusste. Vielleicht war es ein prophetisches Wort, wie auch immer. Tatsache ist, die Welt des Gefängnisdirektors steht Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Überall stehen die Türen offen und die Gefangenen sind da. Er will es genau wissen. Stürzt mit einem Licht rein in die Zelle und tatsächlich, da sind sie. Und jetzt passiert wieder was Sonderbares. Innerlich tief erschüttert wirft sich dieser Mann zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er sieht etwas, was man normal, mit normalen Augen, natürlichen Augen nicht sehen kann. Diese beiden haben eine innere Freiheit, einen Frieden, von dem er nur zu träumen wagt. Diese beiden reden nicht nur von Gott, sie kennen Gott nicht nur, sie gehören ihm. Während dieser Aufseher sie aus dem Gefängnis hinausführt, hören wir, dass diese tiefe innere Erschütterung nicht nur seine menschliche Sicherheit erschüttert hat, sondern in ihm auch eine besondere Tür geöffnet hat, eben die Tür seines Herzens. Der lebendige Gott hat diesem Mann seine unsichtbare Macht und Nähe gezeigt. Er hat ihm gezeigt, dass er nicht die Vernichtung der Ungläubigen will, sondern die Eroberung ihres Herzens. Und so hören wir, wie er hier ehrfürchtig fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich glaube, das hat jetzt wieder Paulus und Silas sehr berührt. Diese offene Frage dieses Mannes, was muss ich tun? Und ihre Antwort ist interessant. Was muss ich tun? Glauben. Glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du und alle, die in deinem Hause leben, gerettet. Und dann erzählt er ihnen die frohe Botschaft und das, was Jesus getan hat. Religion ist Tu. Das steckt in uns Menschen drin. Aber Christus hat ganz klar getan. Das gibt es in keiner Religion, was keiner tun kann. Wir glauben an den, der das Entscheidende getan hat. Dem gehören wir. Der liebt uns und den lieben wir. Und weil wir Jesus lieben, tun wir auch etwas. Wir lieben unserem Nächsten und dienen ihm. Und genau das passiert jetzt hier auch durch den Gefängnisaufseher sogar. Noch in derselben Stunde reinigt er Paulus, Silas die Wunden, lässt sich mit allen, die zu ihm gehören, taufen und lädt sie ein zu sich nach Hause. Und ich denke, da wird gefeiert. Was muss das für ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein für Paulus und Silas? Gerade noch schmählich misshandelt, geschlagen, ohne Erbarmen, ins Gefängnis geworfen und ein paar Stunden später vom Gefängnisaufseher bekniet, behandelt, bewirtet. Wahnsinn, oder? Was für eine Geschichte. Hier handelt Gottes Geist. Er ließ aus dem Bösen, das man Paulus und Silas angetan hatte, Gutes entstehen. Er schuf etwas unglaublich Schönes und Gutes für den Gefängnisaufseher und seine ganze Familie. Was wäre geworden, wenn Paulus und Silas sich das Erlittene nicht zum Guten hätten dienen lassen? Ich möchte uns herausfordern, etwas zu leben, was wir alle nicht leben können. Gott lädt uns ein, alles, wirklich alles mit ihm zu teilen, damit er aus allem, auch aus dem, was wir nicht verstehen, sogar aus dem Bösen, was Gutes machen kann. Ich möchte mit einem persönlichen Beispiel schließen. Meine Mutter lag im Sterben. Sie hatte einen sehr aggressiven Gehirntumor. Der Arzt hatte gesagt, wir können nichts mehr machen. Sie zerfiel innerhalb von wenigen Wochen. Und ich stutzte über mich selber. Ich war so lange schon von zu Hause weg. Ich musste oft weinen. Und ich merkte, wie Gott mir immer wieder Mut macht und sagt, nun sag mir doch deine Gefühle. Sag's mir. Und dann war ich wohl zum Predigtdienst und bekam als Dankeschön so eine kleine Karte mit einer kleinen CD drin. Und darauf war ein Lied von Udo David Zimmermann. Und dieses Lied habe ich in dieser Zeit vor dem Tod meiner Mutter sehr oft gehört. Ich habe gedacht, Wahnsinn, was für eine Hilfe von Gott für mich, das zu verarbeiten, was jetzt kam. Ich lese euch einfach nur mal schlicht den Text vor. Und es wäre schön, wenn du ihn vielleicht nicht von mir hörst, sondern vielleicht hörst du ja die Stimme Gottes, der da mit dir spricht. Denn der redet, ich bin bei dir. Keinen Augenblick bist du allein. Vertrau mir. Dann kehrt bei dir die Ruhe ein. Wirf zu mir her, was dich beschwert und was dich lähmt. Ich bin dein Gott, der dich und deine Nöte kennt. Du denkst zu viel an morgen, quälst dich mit all deinen Sorgen. Komm, lebe heute an diesem Tag. Ich will dir immer helfen. Werd an deiner Seite kämpfen. Jetzt hör mir zu, was ich dir sag. Ich bin bei dir. Keinen Augenblick bist du allein. Vertraue mir. Dann kehrt bei dir die Ruhe ein. Wirf zu mir her, was dich beschwert und was dich lähmt. Ich bin dein Gott, der dich und deine Nöte kennt. In dir sind viele Fragen, die auf eine Antwort warten. Komm, hab Geduld, leb diesen Tag. Berg dich in meinen Händen. Ich will dir Vertrauen schenken. Und hör mir zu, was ich dir sag. Ich bin bei dir. Jeden Augenblick, keinen Augenblick, Entschuldigung, bist du allein. Amen. Ich lade uns ein zum Gebet. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns führst und leitest, auch dann, wenn es dunkel wird, wenn wir dich gerade nicht verstehen, obwohl wir doch dachten, wir tun, was du willst. Wir haben von Laden Nuri gehört. Wir bitten dich für sie und alle anderen, denen es so geht, die um deinetwillen leiden, wie damals Silas und Paulus. Schenk ihnen deinen übernatürlichen Frieden. diese Umarmungen von dir, dass sie spüren, du bist da. Und danke, dass du auch uns herausforderst mit all dem Nichtverständlichen, sogar mit dem Bösen, es dir zu bringen, dir hinzuhalten, ja, unsere Gefühle auszuhalten und dir anzuvertrauen, dich darin zu erleben, dir darin zu begegnen. Lehre uns das. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns keinen Augenblick alleine lässt. Ich befehle dir uns alle an, alle die, von denen wir vorhin gehört haben, die jetzt trauern, tröste sie, denn nur du hast echten, richtigen Trost. Danke, dass wir so mit dir reden dürfen. Danke von ganzem Herzen, dass wir dir gehören. Du bist das Lamm und der Löwe. Dich beten wir an, auch mit dem nächsten Lied. Amen.